Und wenn dann sich eben von diesem Tisch wegbewegt wird, eben auch mal wie so eine Moräne aus der Felsspalte von unten in die Hosenbeine gehen könnten oder ähnliches. Also das ist ja schon ein Extrem. Es gibt dann ja aber auch die Stalker, die einfach nur hinter dem Besuch, also einfach nur in Anführungsstrichen, den Besuch zur Toilette begleiten und dann eben entweder klar machen, nö, jetzt bleibst du da, oder aber sagen, okay, ich zeig dir, wie du dich hier jetzt wieder zurückzubewegen hast. Dass man das auf jeden Fall natürlich ins Training mit einbaut, dass der Hund diesen Platz, den er zugewiesen bekommt, nicht als Schießscharte interpretiert.
Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canis Podcast. Es klingelt an der Tür und Besuch kommt. Ob geplant oder ungeplant, aber der eigene Hund ist plötzlich total aufgeregt. Wie also am besten damit umgehen, sodass alle Beteiligten sich damit wohlfühlen? Um das zu klären, habe ich mir heute Christiane Jung eingeladen.
Hallo Christiane.
Hallo Jona. Schön, dich mal wieder zu hören.
Ja, was macht die Insel?
Ja, heute ist gerade sehr windig, aber ansonsten steht und blüht und gedeiht sie. Also ja, alles sehr schön hier. Sehr schön hell, die Sonne. Und ich schätze mal ein paar Grad wärmer als in Deutschland ist es auch.
Im Taunus hagelt es gerade.
Ich habe schon gehört, dass kleine Kinder, die in Kinderwagen liegen, dadurch womöglich geweckt werden. Ja, das hat man hier neulich auch mal, aber nur in einem Ort an der Ostküste. Also ist ja nicht so, dass es das hier nicht gibt. Und Schnee soll es eventuell auch bald wieder geben in der Tramontana oben auf dem höchsten Berg. Hier unten bei uns nicht.
Wir wollen ja heute über das Thema Besuch empfangen sprechen. Jetzt bist du ja weit weg von Hamburg gezogen. Empfängst du denn noch regelmäßig Besuch?
In der Tat, hier sogar fast mehr als in Hamburg. Und vor allen Dingen, was ja das Schöne ist, exklusiver. Also wenn ich jetzt Freunde zu Besuch bekomme. Ansonsten ist hier auch mehr Traffic auf dem Hof, weil viele Sachen hier geliefert werden müssen. Alles das, was zu Hause in Hamburg von der Post oder DHL geliefert wurde, musst du hier entweder teilweise selbst abholen oder es kommen immer unterschiedliche Kuriere, Bringdienste. Es wird Wasser geliefert, Holz wird geliefert, alles was an Gartenmaterial oder ähnlichem, was du nicht selbst transportieren magst, das wird immer alles geliefert. Deshalb hast du hier schon viel Menschen, die auf den Hof kommen. Wir haben aber keine Klingel. Also ja. Das häufigste Kommunikationsmittel ist hier tatsächlich WhatsApp, dass der Fahrer meldet sich kurz bevor er da ist und dann gehst du zum Tor und machst das auf und dann
wirklich?
Kommen die rein. Ja.
Ja. Die schreiben über WhatsApp von der Post.
Ja. Das alle. Ist ja krass. Machen hier alle tatsächlich. Ja. Ist schon krass. Ist anders.
Ja, anders. Und ja, wir sollten vielleicht für die ZuhörerInnen nochmal sagen, auf welcher Insel du dich befindest.
Stimmt, auf der schönsten.
Ist es nicht Föhr?
Nein, es ist die schönste, es ist Mallorca. Mallorca, im Mittelmeer. Ja, ich lebe jetzt auf Mallorca.
Genau. Und wie verhalten sich denn deine Hunde, wenn Besuch kommt?
Also es ist natürlich immer unterschiedlich. Wenn Besuch kommt, der angekündigt ist, dann sage ich ja vorher meinen Hunden, dass sie sich jetzt bitte zurückhalten sollen, weil ich jemanden besuche. Wenn hier am Grundstück sich mal ein Fahrradfahrer verirrt oder es gibt auch Autos, die sich mal verfahren haben, aber wir wohnen sehr abgeschieden, das passiert sehr, sehr selten, dann ballern die Hunde vorne an den Zaun. Also wir haben dann so ein, was weiß ich, vorne 20 Meter langen Zaun zu diesem Weg und pöbeln und machen Rabatz und verhalten sich hochaggressiv am Zaun, wie es nur irgend geht. Und das lasse ich auch so. Hier wurde schon mal eingebrochen, als wir nicht da waren.
Und du findest es nämlich an auch gut. Also die sollen das auch tun.
Ja. Die sollen das unbedingt signalisieren, dass hier höchst wehrhafte, aggressive, unkontrollierbare, was auch immer, Hunde wohnen. Ja, das möchte ich gerne, dass das die Leute wissen. Also hier stapft dann mal so ein Jäger durch den Wald. Schadet auch nichts, wenn sie da Rabatz machen. Dann scheuchen sie die Kaninchen weg. Und der kann sie nicht erschießen. Keine Ahnung. Romantische Vorstellung. Aber ich möchte das, dass meine Hunde signalisieren, dass es sie gibt. Und in dem Moment, wo ich dann aber sage, so jetzt reicht's, soll auch bitte Schluss sein. Und dann kommen sie rein und gehen auf ihren Platz und ich kann den Besuch empfangen oder den Lieferanten, wie auch immer. Und das klappt also mal mehr und mal weniger.
Ja. Okay, also es ist schon so nach deinen Vorstellungen, dein System, wie du es gerne hättest, ja, aufgebaut. Ja.
Genau, ganz genau.
Wie war das denn in Hamburg?
Ähnlich mit dem am Zaun Bescheid sagen, wenn sie draußen waren oder wir draußen waren. Und auch mit dem, wenn ich gesagt habe, so jetzt reicht's, dann reicht's auch. Weil das war auch eine Gegend, wo so Einfamilienhäuser, wo und direkt am Wald, ne, öfter wohl eingebrochen wurde. Und da fand ich es auch nicht verkehrt, wenn die Hunde zeigen, dass sie da sind. Aber immer dann, wenn ich sage, jetzt ist Schluss, dann muss auch Schluss sein. Und wenn ich nicht zu Hause bin und die Hunde Rabatz machen im Haus, finde ich das auch ganz gut.
Ja.
Wenn jemand aufs Grundstück kommt oder an der Tür klopft oder klingelt.
Ja. Ich wohne ja auch auf dem Land und ich bin immer so ein bisschen entschuldigend bei meinen Nachbarn, wenn ich sage, oh, haben die Hunde wieder gebellt? Und die sagen immer, also die sind immer ganz enttäuscht, wenn die Hunde nicht bellen. Die müssen hier auf dem Land bellen.
Ja.
Sonst machen die ihren Beruf nicht. Also exakt. Das ist ja, das ist, dafür sind sie ja da.
Dafür sind sie da, ganz genau. Ja, so sehe ich das aber auch, in der Tat. Anmelden, wenn jemand aufs Grundstück kommt oder ins Haus. Das ist halt in einem Mehrfamilienhaus nicht denkbar so. Da würde das nicht gehen, würde ich das nicht haben wollen. Aber seitdem ich in einem eigenen Haus gewohnt habe oder in einem alleinstehenden Haus, finde ich das gut.
Wir haben uns so eine kleine Liste gemacht. Wir würden das ganze Thema einmal chronologisch durchgehen. Das heißt, von was passiert, bevor der Besuch überhaupt da ist, vielleicht schon, bis hin zu der Besuch geht wieder. Was sind so die einzelnen Sachen?
Genau.
Und dann haben wir noch ein paar HörerInnen-Fragen, mit denen wir ergänzen. Also erstmal zu dem Vorher. Was würdest du sagen, soll man vorher mit dem Besuch irgendwie schon mal den Besuch briefen, Kontakt aufnehmen, sagen, bitte das und das so, sich so verhalten, das erwartet euch, wir haben Hunde.
Ist ja wirklich so situativ individuell. Das kommt ja tatsächlich immer darauf an, was ich für einen Hund habe und was ich für Besuch bekomme. Wenn ich also jemanden zu Besuch bekomme, von dem ich weiß, dass er Angst vor Hunden hat, dann kümmere ich mich darum, dass meine Hunde den nicht bedrängen können und B, sage ich dem natürlich, achte gar nicht groß drauf, ne? Brauchst dich nicht zu sorgen vorher. Ich finde aber, je mehr man da vorweg brieft, um Gottes Willen, was für eine Verbesonderung erfährt denn da diese Situation? Ja, wir haben einen Hund, so, ja, und der wohnt mit uns. Und wenn es jetzt natürlich so wäre, dass der Besuch kommt, um den Hund zu sehen, dann würde ich da vielleicht vorher auch so ein paar Verhaltensregeln mitgeben, zu sagen, Leute, bitte, ne, lasst ihn gleich im richtigen Leben ankommen und nicht so tun, als ob er jetzt wie ein Alien gerade gelandet hier gefeiert wird von jedem, der reinkommt. Denn das passiert ja spätestens bei eurem zweiten Besuch oder dritten Besuch dann nicht mehr. Und die Enttäuschung wollen wir ihm doch dann ersparen. Also deshalb benehmt und bewegt euch so normal wie immer. Ich möchte als Hausherr immer noch gern oder Hausherrin immer noch gern als erstes begrüßt werden und nicht mein Hund. Und ja, so halt. Ich finde, es kommt sehr darauf an. Wenn ich natürlich einen hochaggressiven Hund habe, den ich erst frisch habe, der sich an alles gewöhnen muss, wie das bei uns im täglichen abläuft, dann briefe ich den Besuch natürlich, dass ich sage, ihr müsst euch keine Gedanken machen, aber womöglich lasse ich euch kurz mal aus dem Augenkontakt, weil ich mich um den Gevatter kümmern muss, der hier gerade noch ein Problem hat. Also, aber sonst gibt es, finde ich, keine speziellen Verhaltensmaßregeln für Besucher von Hundehaushalten.
Ich würde es nochmal ergänzen. Vielleicht verhält es sich nochmal ein bisschen anders, wenn ich sage, ich bin jetzt, habe ein konkretes Trainingsziel und lade mir Besuch ein zum Trainieren.
Ja, ja, das ist ja was anderes, ja.
Ja, also das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, ne, dass man sagt, bevor Weihnachten die ganze Familie kommt und ich bin im Hundetraining, lade ich mir erstmal Freunde ein und dann rufe ich die vorher an und sage, wie ich es gerne hätte, damit ich es gut üben kann, sowas, um in die Wiederholung zu gehen oder dass ich einfach den Hund regeln kann in dem Moment, mit ich das dann so erarbeite, dass dann irgendwann einfach Besuch kommen kann, ohne dass ich was sagen muss.
Sehr gute Ergänzung, völlig richtig. Ne, wenn ich mich im Training befinde und mir dann Statisten oder jedes Mal eine Übung kreiere und mir dafür Statisten bestelle, dann kriegen die natürlich ein genaues Briefing. Das kann man dann ja auch nochmal unterscheiden, ob die, wir haben in Hamburg so gewohnt, dass der Aufgang zu unserem Haus an der Haustür vorbei noch am Küchenfenster weiterging und dann nach hinten bis zum Garten. Und viele Freunde, die haben einfach dann erst gegen das Küchenfenster geklopft und Hallo gerufen. Und alleine dieses Wort Hallo, das ist ja bei den, das ist ja wie, weiß ich nicht was, wie Freibier beim Bayern wahrscheinlich bei den Hunden. Ein solcher Reiz, dass die dem kaum widerstehen können. Und für eine Gewöhnung an solche Reize ist das natürlich höchstgradig sinnvoll.
Also ja. Hallo sagen, ich regel die Hunde und du sagst dann bitte nochmal Hallo.
Genau, ganz genau. Sehr richtig.
Und da ist es halt, also in meiner Erfahrung kann es halt auch einfach ein bisschen Druck rausnehmen, wenn man weiß, dass man einen Hund zum Beispiel regeln muss und der vielleicht auch noch nicht so gut erzogen ist, aber jetzt steht dieses Weihnachtsessen oder irgendwas an, dass man nicht, wenn man eh etwas kommunizieren will, wie bitte nicht in den Maulkorb fassen oder weiß ich nicht was, dass man das vorher tut. Also, dass man vorher oder so sagt, ne, wir haben zwei Hunde da, der eine ist ein bisschen schwieriger oder weiß ich nicht, ne, das, was man eh dann in dem Moment sagen würde, wenn Aufregung da ist, weil wenn man dann anfängt, über den Hund zu reden, dann geht der ganze Fokus ja auf den Hund in dem Moment, wo der Besuch ankommt.
Ja. Das stimmt.
Oder wenn
natürlich.
Man jetzt einen eher unsicheren Hund hat, der dann vielleicht aber auch mal umschlagen könnte oder so, dann muss man da nicht hinkommen mit der Hand und locken und den die ganze Zeit fixieren oder so. Vielleicht kann man das vorher am Telefon schon sagen.
Ja.
Dass man es leichter macht einfach, oder?
Da hast du natürlich recht. Immer wenn so tatsächlich der Hund Besonderheiten mitbringt, entweder besonders aggressiv reagiert und eben übersteigert aggressiv reagiert, oder sehr ängstlich, vorbehaltlich Besuchern gegenüber ist, dass man dann natürlich den Besuch vorher brieft. Und am einfachsten wäre ja tatsächlich, bitte kümmert euch null um den Hund. Please.
Ja.
Ne? Also mehr braucht es da ja gar nicht an Erklärung und mehr an, wenn er dies macht oder wenn er jenes macht, sondern tut einfach so, als wäre er nicht da. Ich regel, dass ihr nicht angesprungen werdet. Ich regel, dass es da keine Situationen wie auch immer gibt und ihr beachtet ihn bitte erstmal überhaupt nicht.
Ja, weil das kann auch ein bisschen dieses rausnehmen von ach wieso denn, er ist doch so nett, aber ich mag ihn doch begrüßen. Es ist ein bisschen leichter, wenn man das vorher in einem Moment sagt, hey, du, die Sache, die ist mir richtig wichtig, dann wird euch keiner ausschlagen, das zu tun, aber in dem Moment schwierig.
Ja,
die Pulskontrolle der
Mensch. Ist ja auch Mensch, genau, sehr menschlich, ne? Und dann ist da der Hund, den sie das erste Mal sehen und sich dann ja auch freuen, das ist ja nichts, was aus Böswilligkeit dann übergriffig gehandelt wird, sondern tatsächlich eher aus Freude und ich wusste nicht, jetzt habe ich es angefasst, Hilfe, ich sollte es doch gar nicht. Passiert ja womöglich sowieso. Von daher, in dem Falle macht es am meisten Sinn, vorher einmal kurz den Besuch zu briefen, zu sagen, bitte beachtet ihn gar nicht. Ja.
Okay, es klingelt. Was nun?
Yeah.
Was
ist
ähnlich. Zu tun?
Die Türklingel, wie das Klopfen, wie das Hallo, das ist ja für die meisten Hunde dann an der Stelle Intruder Alert. Ne, jetzt bin ich gefordert. Und je nach Verständnis der Rolle des Hundes, also seitens des Hundes, wird da eben auch entsprechend agiert. Also wenn mein Hund an der Stelle territorialer auftritt, das kann ja auch genetisch nochmal disponiert sein. Es kann aber eben auch sein, weil er denkt, ich lasse da eine große Lücke. Ich bin nicht in der Lage, das zu handhaben. Agiert er entsprechend und brettert zur Tür und womöglich springt er sogar noch an der Tür hoch und meldet den Besuch lautstark durch eben Bellen als Lautäußerung. Das gibt's ja nicht selten. Wie gesagt, das ist bei mir auch so. Die rennen auch entweder zur Tür oder zum Tor draußen und bellen. Und dann habe ich eben ein Wort. Ich sage dann eben Schluss jetzt. Und dann ist Ruhe. Ne? Dann hören sie auf zu bellen und gehen auch von der Tür weg. Ich sage dann eben auch so ab jetzt und verfügt euch. Ich habe jetzt keinen bestimmten Platz, weil ich brauche dann nur einen Raum, wo der Besuch dann reingehen kann oder dass ich die Tür öffnen kann und rausgehe und sie warten eben in gebührendem Abstand und werden da nicht übergriffig. Und das kann ja, Ja, oder sollte, finde ich, jeder für sich auch selbst mal definieren, wie möchte ich das handhaben im Alltag. Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, nee, mir ist es sicherer, wenn mein Hund nicht in der Diele oder im Windfang, ne, ist ja mal unterschiedlich, oder in der Wohnung im Flur, dass er sich da noch aufhält, weil ich möchte mich jetzt komplett dem Kurier widmen oder dem Bringdienst. Und deshalb schicke ich meinen Hund ins Wohnzimmer auf die Decke oder in die Küche, auf seinen Platz, wie auch immer. Das ist ja alles komplett legitim und perfekt praktikabel, also so, wie man es am liebsten haben möchte.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, wir haben die Verwandten zu Besuch, wir wissen, wann die ungefähr kommen. Mhm. Was könnte ich, vielleicht auch wenn ich zu zweit bin, wie könnte ich das Ganze regeln? Könnte ich irgendwie, soll ich die Hunde vorher schon auf die Decke schicken? Soll ich die in einen anderen Raum tun? Also was für Möglichkeiten gibt es? Anleinen, einer kümmert sich um die Hunde. Du merkst, ich habe viele KundInnen mit Hunden, wo es ein bisschen komplizierter ist, ja. Mit Begegnungen mit Menschen. Viele Hunde aus Rumänien, die da
ja.
Einmal skeptisch, aber auch territorial verhalten. Mhm. Sind und so ein bisschen ihre eigenen Vorstellungen haben, was Besuch betrifft. Deswegen, wenn wir uns jetzt so ein bisschen den Hunden, die nicht so einfach nur nett sind, widmen, was gibt es da vielleicht für Möglichkeiten, auch für Managementmaßnahmen, die ich schon ergreifen kann, bevor es klingelt?
Es kommt ja so ein bisschen darauf an, in welchem Stadium des Trainings ich mich gerade befinde. Wenn ich daran arbeiten möchte, dass mein rein von der Herkunft und vom Temperament her sehr territorial agierender Hund, wie ich den im Alltag handgehabt haben möchte. Und wenn das jetzt eben am Ende so ist, dass ich gerne möchte, dass jemand klingelt und mein Hund macht gar nichts, ne? Ich wohne in einer Etagenwohnung, mein Hund ignoriert das quasi geflissentlich oder aber geht beim Klingeln auf seine Decke und legt sich dahin oder geht, wenn es klingelt und ich ihm sage, geh du mal auf deine Decke. Das kann ich ja als Ziel formulieren, wie ich möchte und darauf trainiere ich hin. Wenn ich jetzt noch ganz am Anfang bin und das noch nicht einfordern kann und selbst in dieser Situation auch gar nicht üben kann, weil es gerade der Ernstfall ist, also es kommt ein echter Kurier, dann entweder habe ich dann eine Hilfsperson da, mein Mitbewohner, der den Hund regeln kann, der das dann mit ihm theoretisch doch üben kann, weil ich es gerade nicht kann. Oder aber ich kann den Hund einfach hindern, an die Tür zu gehen, ohne mich dabei zu verschenken, ohne dabei mein, geh auf deine Decke, los, du solltest doch auf deine Decke gehen und ah, jetzt klingelt's und ich muss an die Tür und nein, geh, halt, warte, ich komme gleich, ich muss hier zurück und das gibt ja alles viel zu viel Chaos, dass ich meinen Hund stattdessen kurz in einem Zimmer einsperre, auch kein Problem. Selbst wenn er da bellt oder wütet, wüten ist natürlich ja klar mit der Einrichtungs-, mit den Einrichtungsgegenständen womöglich eine Gefahr, aber ich habe damit nichts zu tun. Ich will ihm das jetzt gerade nicht verbieten, also kann ich auch nicht in die Gefahr der partiellen Verstärkung etc. geraten, sondern ich sage einfach, geh da rein, mach die Tür zu und was er da jetzt macht, ist mir in dem Moment egal. Und kümmere mich dann um das, was da an der Tür gerade passiert ist. Ich kann auch meinen Hund an der Leine mit an die Tür nehmen, wenn ich schon ein bisschen besser bin. Wenn er schon sich ruhiger verhalten kann und ich ihn mitnehmen kann und ihn wiederum eher erstmal nur hindere, nach vorne zu stürmen und zu dem Besuch zu gehen. Oder aber, wenn ich schon so weit bin, das durchsetzen kann, dass er nicht nach vorne geht und den Postboten ins Bein beißt. Wie auch immer. Soll schon vorgekommen sein. Also von bis gibt die, also das, was mein Zuhause hergibt und das, was mein Trainingsziel ist, kann ich auf dem Wege bis dahin ja alle Maßnahmen ergreifen, die ich zur Hand habe.
Ich finde den Punkt mit den Hund an die Leine nehmen und dann regeln können, weil man ihn dabei hat, wenn man da schon ein bisschen vielleicht auch Techniken im Training gelernt hat, einen sehr guten Hinweis, weil es auch tatsächlich ja Hunde gibt, die dann auf ihrer Decke Verhalten zeigen, was man gar nicht so möchte. Ich meine jetzt nicht, dass die Decke kaputt machen, sondern dass die sich zum Beispiel sehr sicher fühlen und wenn der Besuch sich dann frei bewegt, dann da schnell mal hinflitzen und was sagen, wenn der Besuch dann, vielleicht auch wenn wir jetzt an die territorialeren Hunde denken, der Besuch ist so 10 Minuten da, der Hund hat auf der Decke alles ganz genau beobachtet, die Decke ist ein absoluter Safe Place und nach 10 Minuten entscheidet der Besuch, auf Toilette zu gehen.
Genau. Ganz genau.
Und wir wissen, was dann passiert ist.
Soll auch schon vorgekommen sein, ne? Dass wenn dann entweder der Besuch sich überhaupt bewegt, ist ja auch immer so ein schöner, ja, so ein schöner Zufall, dass manche Hunde, wenn sie eben nicht einen eigenen Platz haben, wo sie hingeschickt werden, sondern sich dann frei bewegen dürfen und sich natürlich am liebsten unter den Tisch legen, woran gesessen wird und von dem gegessen wird etc. Und wenn dann sich eben von diesem Tisch wegbewegt wird, eben auch mal wie so eine Moräne aus der Felsspalte von unten in die Hosenbeine gehen könnten oder ähnliches. Also das ist ja schon ein Extrem. Es gibt dann ja aber auch die Stalker, die einfach nur hinter dem Besuch, also einfach nur in Anführungsstrichen, den Besuch zur Toilette begleiten und dann eben entweder klar machen, nö, jetzt bleibst du da, oder aber sagen, okay, ich zeig dir, wie du dich hier jetzt wieder zurückzubewegen hast. Ja. Ja, dass man das auf jeden Fall natürlich ins Training mit einbaut, dass der Hund diesen Platz, den er zugewiesen bekommt, nicht als Schießscharte interpretiert, aus der heraus er weiterhin fehlerhaft agieren kann. Mir ist aber auch wichtig bei der Decke oder bei einem Platz, den ich dem Hund dann anbiete oder zuweise, wo er ja schon in Ruhe liegen können soll oder sicher sein soll, aber eben tatsächlich in Ruhe liegen soll. Und wenn da mein Hund von mir auf die Decke geschickt wird und da bebend auf den nächsten Auftrag wartet oder ne, so vor lauter Appetenz sich überhaupt nicht auf irgendetwas anderes konzentrieren kann, dann reduziere ich dieses Verbleiben auf der Decke auch noch auf jeden Fall im Verlauf des Trainings und bin da ein bisschen vorsichtiger, wie lange ich ihn da schon lassen kann, wie weit ich die Decke eben positiv als Entspannungsort etablieren muss.
Und wenn man jetzt noch mal an sehr unsichere Hunde denkt oder Hunde mit Ängsten vor Menschen, wenn die jetzt wegflüchten, vielleicht in ihrer Box oder auf die Decke, dann haben sie ja auch was gelernt.
Ja, ja. Gerade die hätte ich dann tatsächlich lieber am Mann. Also die hätte ich dann gerne an der Leine neben mir, weil natürlich von Tag 1 an klar sein muss, dass Flucht keine Option darstellt, dass Flucht keine Lösung ist. Da sind wir ja wieder beim Besuch briefen. Also der soll sich da nicht rüberbeugen, der soll den Hund nicht mit Blickkontakt überfordern oder zudringlich werden. Überhaupt am besten überhaupt nichts vom Hund erwarten. Und dann kann wiederum der Hund lernen oder auch von mir erwarten, dass ich die Situation löse und dass je näher an mir dran, es auch ein sicheres Verbleiben bedeutet.
Das heißt, wir fassen zusammen, Deckenkommando kann eine sehr gute Option sein, aber es ist nicht für jeden Hund immer die beste pauschale Lösung.
Richtig. Ja, das finde ich gut.
Wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Es hat geklingelt. Die Menschen kommen jetzt rein. Und wir gehen jetzt mal von einem etwas sehr freundlichen Hund aus, der die Menschen vielleicht auch anspringt. Wie könnte man mit dem Anspringen umgehen?
Also, ist ja wieder genau so eine Trainingssituation. Natürlich habe ich im Idealfall meinem Hund schon längst beigebracht, dass Menschen, die auf mich zukommen, auf uns zukommen oder überhaupt Menschen, die auch nur des Weges gehen oder die uns beim Spazierengehen passieren, dass die nicht angesprungen werden. Und da gehe ich gerne auch wieder ganz zurück. Zuerst verhindere ich das, dass mein Hund dort überhaupt Erfolg damit hätte, hochzuspringen. Das kann sein, dass ich mich einfach auf die Leine stelle und lasse Leute auf mich zukommen. Ich habe die Leine so kurz, dass wenn mir Leute auf unserem Turf, also auf unserem Spazierweg entgegenkommen, halte ich die Leine so kurz, dass mein Hund gar nicht in die Verlegenheit kommt, Erfolg zu haben mit seinem ich gehe nach vorne und womöglich springe ich da an. Und die Leine kurz halten, meine ich dann ernst, dass die Leine nicht mit ihren 2 Metern ausgefahren der Hund bis nach vorne vorgehen kann, sondern nein, der ist sogar gefühlt eher ein Müh hinter mir, sodass ich auch gut agieren kann, ne, dass ich eine gute Kontrolle habe. Und so kann er erstmal lernen, ich kann gar nicht, wie ich wollte. Ich kann Menschen gar nicht anspringen. Wenn er das gelernt hat, erstmal, oder eben die Chance hatte, das oft genug zu erfahren, reicht das ja aber bei ganz vielen Hunden nicht, dass sie nur allein, weil sie erfahren haben, ich kann den gar nicht anspringen, ich mache es aber trotzdem, wenn ich es kann, ne? Weil bisher habe ich es ja nur verhindert. dann muss ich ihm beibringen, dass er das nicht soll. Und da kann ich noch so oft zu meinem Hund, wenn er brav neben mir sitzt, während Besuch auf mich zukommt, sagen, Klicker, das machst du super, das hast du toll gemacht. Während ich vielleicht den Gedanken in seinem Kopf, der dann nämlich heißt, oh, jeden Moment springe ich hoch, gleich kann ich hochspringen, dass ich das womöglich belohne. Deshalb gibt's keine Möglichkeit, ein solches Verhalten, das zwar für mich nach außen sichtbar ist, wie ich es gerne hätte, was aber im Prinzip im Kopf des Hundes womöglich gerade etwas ganz anderes darstellt, dass ich das nicht belohnen kann. Ich kann also nur den Versuch, den mein Hund unternimmt, um jemanden anzuspringen, bestrafen. In der Tat. Und da gibt's ganz viele Techniken, wie der Hund das in dem Moment als Bestrafung annimmt, zeigt mir dann sein Folgeverhalten und zeigt mir auch immer nur der einzelne Hund. Also da gibt es keinen mit, da mache ich immer dies oder da mache ich immer das oder da zwicke ich in den Hund oder da rucke ich an der Leine oder da sage ich, na sowas oder wie auch immer, sondern das gibt mir tatsächlich der Hund und auch die Situation vor.
Wenn du jetzt so böse den Hund bestrafst, weil er den Besuch anspringen wollte.
Genau.
Dann passiert dann jetzt nicht Folgendes. Der Hund bekommt Angst vor Menschen, weil er mochte ja Menschen. Er hat sich ja ganz freundlich genähert und jetzt gehe ich da so böse rein.
Brutal.
Und jetzt, ja, brutal, gewaltvoll. Alte Schule rein.
Also
und
ganz
jetzt
kurz,
mag der Hund keine Menschen mehr.
Keine Menschen mehr. Genau.
Ist das
jetzt
der
ist er
Fall.
Aggressiv.
Ja.
Natürlich nicht, um Gottes Willen. Also das könnte mir passieren in der Wiederholung, wenn ich das also jedes Mal mache und der Hund keine Chance hat, die Bestrafung oder diese unangenehme Erfahrung mit seinem Verhalten zu verknüpfen. Das wäre dann tatsächlich womöglich irgendwann so, dass er denkt, sag mal, immer wenn ich Leute sehe und will auf die zu, gibt's auf ein Dates oder ich mache eine unangenehme Erfahrung, dann wird eine sogenannte Aversion gelernt. Dann wird diese Situation vermieden, womöglich der Mensch oder was auch immer werden gemieden. Was ich meinem Hund beibringen möchte, ist eben eine Hemmung seines Fehlverhaltens. Und damit er das entsprechend verknüpfen kann, dass er jetzt Fehler gemacht hat, weil er wollte den Menschen anspringen und das war doof, brauche ich die Wiederholung. Das heißt also, der Mensch kommt rein, sagt, hallo, mein Hund will losspringen. Ich mache etwas, dass er womöglich sogar ein Unmutslaut äußert, dass er einmal quiekt oder sagt so, huch, was war das denn? Ich möchte immer nur in dem Moment daran erinnern, was Hunde untereinander machen, wenn der ein oder andere schneller durch die Tür will, also wenn der jüngere Hund schneller durch die Tür will als der ältere, was der ältere Hund dann dem jüngeren angedeihen lässt, womöglich. Mein Hund sich also zurücknimmt und sagt, oh, das war jetzt aber doof, dann muss natürlich mein Besuch sich nochmal umdrehen und wieder auf mich zukommen und die Situation wiederholen. Und hoffentlich hat dann der Hund gelernt, besser gar nicht erst mehr aufzustehen. Und dann passiert auch nichts Unangenehmes. Das ist die Verknüpfung, die ihn dazu befähigt, sein Verhalten plötzlich zu korrigieren, sein Verhalten zu hemmen und nicht eine Situation zu versuchen zu vermeiden. Das ist das, worum es sich bei uns im Training ja überhaupt immer nur dreht. Wir wollen, dass Hunde in die Lage versetzt werden, ihr Verhalten, und die sind so schlau und die können differenzieren und die sind so fähig, das auch zu erlernen, dass sie eben in der Lage, von uns in die Lage gebracht werden, einen Fehler in ihrem Verhalten zu erkennen. So fair will ich doch sein. Ich will doch nicht hier immer irgendwie einen unangenehmen, sich daneben benehmenden, von mir heiß geliebten Hund, ein Familienmitglied haben, den sonst keiner mag. Weil alle mal sagen, oh ey, nee, und oh Gott, ich weiß gar nicht, welche Klamotten ich da noch anziehen soll, wenn ich da hingehe, weil der bespringt mich jedes Mal. Oder, oh Gott, die kommen und bringen den Hund mit, Hilfe. Da müssen wir ja vorher, weiß ich nicht was, alles wegräumen. Das wäre mir ja höchst unangenehm. Ich möchte ja, dass mein Hund gemocht wird.
Jetzt gibt es ja auch alternative Vorschläge dazu, wie man das Ganze regeln kann. Zum Beispiel die Sitzdose. Soll ich einmal kurz für unsere HörerInnen die Sitzdose beschreiben?
Ja, bitte. Ich kann es gar nicht oft genug hören. Ja.
Also es gibt zum Beispiel dann den Vorschlag, dass man ja sagt, warum sollte man den Hund hemmen, wenn es auch nett geht? Und nett ist jetzt definiert als, man würde dem Hund zum Beispiel beibringen, immer wenn ich eine bestimmte Dose in die Hand nehme, setzt der Hund sich hin. Das heißt, ich verknüpfe eine Dose, die ich in der Hand halte, mit dem Kommando Sitz. Das baue ich natürlich kleinstschrittig auf und steigere Ablenkung, bis ich dann Besuch empfangen kann. Wahrscheinlich würde dann auch das gemanagt werden, dass der Hund halt noch nicht da hinkommt zum Besuch, bis ich dann soweit bin mit meinem Hund, dass Besuch reinkommen kann. Ich nehme die Dose in die Hand, wenn der Mensch zur Tür reinkommt, der Besuch zur Tür reinkommt, und dann setzt der Hund sich hin. Wie realistisch schätzt du das mit verschiedenen Hundetypen ein und findest du das netter?
Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ganz ehrlich, netter auf gar keinen Fall, weil ehrlich gesagt, ich würde mir ziemlich verhunepippelt vorkommen, wenn ich als Mensch plötzlich irgendein Objekt brauche und dann hat es die Putzfrau ausgerechnet und auch weggeräumt. Hilfe, wo ist die Dose? Der Besuch muss durch die geschlossene Tür wieder weggeschickt werden, weil ich kann den Hund nicht managen.
Das ist ja dann Menschenversagen. Du musst dich ja dann schon gut kümmern, dass da eine Dose steht.
Genau, also es ist ja sowieso immer der Mensch dann schuld, wenn der Hund da irgendeinen Fehler macht. Also das finde ich erstens mal viel zu umständlich.
Ja, der Hund hat sich ja nicht ausgesucht, bei uns zu leben, Christian.
Ja, ich sehe schon, du bist mit der argumentativen Seite der, ja, egal. Also,
ich bin gerade reingearbeitet, ich sag, wie es ist.
Ich merke das schon.
Jenny und ich haben uns da ganz tief reingegraben.
Und auch Respekt dafür, dass ihr das macht, dass ihr euch da so reinarbeitet, das wäre mir viel zu, oder ich wäre dazu gar nicht in der Lage. Da steige ich schon gedanklich viel zu früh aus, weil da ja so viele Ideen, du hast es ja auch eingangs so anmoderiert, dass es ja die nette Art ist, dem Hund etwas beizubringen. Und ich finde das auf keinen Fall netter, irgendein Hilfskonstrukt zu kreieren, über das meinem Hund auf Umwegen gesagt wird, was er machen soll. Weil am Ende des Tages gibt es eben auch ganz viele Hundetypen, die selbst wenn ich 5 Jahre lang oder 20 Jahre lang diese Dose, ich kann auch einfach nur das Wort Sitz, könnte ich ja auch sagen. Ne? Ich sage meinem Hund, also so setze ich hin. Das ist jetzt für mich einfach leichter zu denken. Und eines Tages kommt der Besuch aber mit einem Spanferkel auf dem Arm in die Bude und mein Hund hat an dem Tag entschieden, nee, das mache ich aber nicht. Ja, was mache ich denn dann? Irgendwann wird doch der Punkt kommen, wo mein Hund einen Fehler macht. Dann kann ich natürlich immer mir sagen lassen von den Trainerinnen, die eben sagen, man darf das aber nur so positiv oder so angenehm verknüpft beibringen. Ja, dann hast du nicht genug gelernt. Damit verliere ich aber 90% der Hundebesitzerinnen da draußen. Weil Hunde sind eben auch organische Wesen, die mal einen guten Tag und mal einen schlechten Tag haben. Und es muss doch möglich sein, Fehler zu machen. Und dann muss ich aber als Mensch handlungsfähig sein, um meinem Hund dann sagen zu können oder zeigen zu können, nee, das war jetzt aber falsch. Und schon bin ich in einer Verhaltenskorrektur.
Und genetisch ist es was anderes, jetzt einen Border Collie durch den Alltag durchzudressieren. Das kann man auch noch diskutieren, ob das nett ist und ob das dem Hund gerecht wird. Aber es ist was anderes, als das mit einem Herdenschutzhund zu machen. Also die Sitzdose beim Paripano, die möchte ich jetzt aber sehen dann.
Da ist es dann eher die Sitztonne wahrscheinlich und da sitzt der Hund drin. Dann könnte ich es mir noch vorstellen. Aber die ansonsten, naja, die man so über ihn drüber stülpt, keine Ahnung. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt mit Sicherheit Hunde und auch Hundehalterinnen, da funktioniert das und die haben da auch ganz viel Spaß dran. Wie du schon eben sagtest, ein Border Collie oder überhaupt ein Hund mit ganz viel Möglichkeiten an der Stelle, den kann ich dahin dressieren, was weiß ich, sonst was für Sachen zu machen und die dann eben auch verlässlich so einzuarbeiten, dass ich mich damit gut durch den Alltag bewegen kann. Warum denn nicht? Ich würde es an der Stelle eben nicht von irgendeinem Hilfsobjekt, weil für mich sind Hilfsmittel immer für einen bestimmten Zeitraum legitim, auch manchmal gut, brauche ich vielleicht, wie ein Halti oder ähnliches. Aber ich möchte ja dahin kommen, dass ich das Hilfsmittel nicht mehr brauche. Und mit so einer Dose, die ich dann jedes Mal in die Hand nehmen muss, also ich finde das so, so krude, so umständlich, so am echten Leben vorbei, wie ja in ganz vielen Aspekten des Hundetrainings wir uns mittlerweile bewegen, wo einfach Sachen so künstlich verkompliziert werden, dass da auch für jeden Hundehalter, für jede Hundehalterin das gesunde Gefühl über die Wupper geht. Finde ich ganz schlimm. Ich finde das ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich sagen. Eine Dose in die Hand zu nehmen aufgrund dieser Tatsache setzt mein Hund sich hin. Und stell dir mal vor, ich habe dann irgendeine Dose, die der ähnlich sieht, hab die und nehme die und mein Hund sitzt da und ich vergesse den und der friert da fest oder so. Es ist einfach absurd. Es ist, finde ich, total absurd. Sorry, wenn ich da so hart mit ins Gericht gehe, aber ich finde solche Ansätze einfach völlig am Leben vorbei. Punkt.
Also ich finde es auch nicht netter.
Nee, und netter schon gleich gar nicht. Im Gegenteil, also meinen Hund so zu veräppeln oder den so zu behandeln, als ob es eben ein reines Dressurobjekt wäre. Das kann ich alles mit Beschäftigung machen, wenn ich mit ihm tolle Wettbewerbe machen will. Aber doch nicht für das tägliche Miteinander, doch nicht in der Erziehung. Da mache ich doch nicht so einen Murks. Ich finde das auch ganz schlimm. Ich finde das so herabwürdigend, also den Hund an der Stelle so wenig ernst zu nehmen, dass ich egal, komm.
Also wenn sich das einfach durch den ganzen Alltag zieht, ne, das ist, dann wird's ja, gruselig. Ja. Da bin ich ganz bei dir. Dann wird's einfach gruselig. Was nicht heißt, dass es nicht mit dem einen oder anderen Hund funktioniert, das zu markern, dass der seine vier Pfoten auf den Boden setzt, aber wir haben eben kein Verhalten, was wir nicht wollen, abgebaut oder wir haben nichts auf sozialer Ebene geklärt, sondern wir haben einen Trick aufgebaut. Auch wenn wir markern, bleib stehen, bleib sitzen, bleib liegen. Wir sind immer im Trickbereich. So, weg von der Schutzdose. Wir haben jetzt erfolgreich das Anspringen verhindert und machen uns mit dem Hund auf dem Weg ins Wohnzimmer, Esszimmer. Der Hund wird eventuell auf den Platz gelegt oder so. Wie geht's dann weiter? Gibt es dann noch irgendwas Wichtiges zu beachten?
Also hängt ja auch jetzt immer vom Besuch, vom Hundetyp, von den Gegebenheiten ab. Also wenn es so ist, dass ich nur ein ganz kleines Esszimmer habe und da aber gerne jetzt mit meinem Besuch sein möchte und der Hund würde stören, dann ist er da nicht mit drin. Ne? Also wenn ich da irgendwie, was weiß ich, ein 1000-Teile-Puzzle auf dem Fußboden ausbreiten muss, dann würde der Hund stören, also kann er nicht nah dabei sein. Dann würde ich ihn eben entweder weiter weg verbringen oder auch in ein anderes Zimmer. Ne? Da ist doch überhaupt nichts Schlimmes dabei. Wenn es möglich ist, habe ich meinen Hund gerne, wir sitzen auf dem Sofa und wenn das dann geht, dass der Hund da daneben liegt oder unten am Fußboden irgendwo sich, was weiß ich, zusammenrollt und pieft, dann wäre das völlig in Ordnung. Wenn er das aber nicht kann und alle 2 Sekunden wieder aufstehen muss, weil er denkt, er muss irgendwie sich direkt neben den Besuch setzen oder den Besuch erstmal beschnuppern, obwohl der irgendwie Klamotten anhat, wo das nicht so gut kommt, wenn der Cane Corso da einmal mit dem Rüssel sämtliche Lefzenbehaftung abschmiert, dann geht er auf seine Decke. Auch überhaupt kein Problem. Also ich finde, das sind so normale Vorgehensweisen, da würde ich immer gar nicht so kompliziert denken. Ja, aber was denkt jetzt der Hund in dem Moment, wo er nicht mit dabei sein darf? Ja, er darf ja dabei sein in dem Moment, wo er sich unauffällig verhält. Ne? Dann ginge es ja. So weit sind wir aber noch nicht, also wartest du besser ein paar Schritte weiter weg. So, also, und da ist es auch, finde ich, überhaupt nicht schlimm, den Hund an der Leine zu haben, mit dem Hund zusammen von der Eingangstür ins Wohnzimmer zu gehen und ihn dann entweder von da auf seine Decke zu bringen und ihn abzulegen oder am Sofa. Ich könnte ihn da theoretisch auch anleihen, die 29 Minuten und 59 Sekunden. Dann würde ich ihn wieder ableihen und würde ihn natürlich etwas bewegen. und dürfte ihn dann erst wieder anleihen, wenn ich eben kein 6 Quadratmeter großes Areal abgezäunt in meinem Wohnzimmer habe, worin ich ihn verbringe.
Du hast die Gesetzestexte gelesen, Christian. Sehr gut. Ja.
Sehr gut, ganz bestimmt. Also ja, wie alltagstauglich und wie praktisch oder auch wie gut durchdacht. Ja, in der Tat.
Und wenn euer Auto die Größe eines Zwingers hat, nach den Maßen, die vorgegeben sind, dann könntet ihr den Hund auch zu Beginn mal ins Auto tun.
Absolut. Super Hinweis. Ja, sehr richtig, Jona. Ne, das ist ja ganz oft, besonders zu Anfang des Trainings, wenn ich eben einen Hund habe, den ich dann womöglich auch selber gar nicht gut festhalten kann. Oder, das gibt es ja auch, einen Hund, der dann umlenkt, wenn ich ihn festhalte und womöglich mir selbst ins Bein hackt. Klar, warum denn nicht?
Ne? Wie viel Quadratmeter braucht das Auto dann jetzt?
Na, auch 6, ne?
Ja, 6, ja.
Ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ein großer Kastenwagen kommt da locker hin. Also ein VW-Bus auch schon, lässig. Wahrscheinlich schon der Charan. Ne? Also jeder, der
oder das Auto müsste fahren. Also ihr bräuchtet dann, also wenn das Auto fährt, ist ja auch erlaubt gesetzlich. Also
stimmt, da gibt es solche
Rollen. Könnt ihr ja eine studentische Aushilfskraft, die euer Auto einfach in Bewegung hält, während es ist das gar kein Problem. Ja. Das haben wir abgeklärt.
Genau, ganz genau. Kann man alles regeln, ja.
Bestens informiert durch den Canis-Podcast, ja.
Richtig. Ja. Mhm.
Wann dürfen die denn jetzt streicheln? Also das ist ja jetzt so aus der Besuchersicht. Die kommen rein und die sollen den jetzt erstmal noch nicht so beachten. Aber wann dürfen wir den denn jetzt streicheln? Wann ist der Moment, auf den wir jetzt hingearbeitet haben? Ja. Die Erlösung.
Also, genau, die Erlösung darf ich für
denn,
alle.
Darf ich denn jetzt begrüßen?
Ja, genau. Wann denn endlich? Also ja, auch da wieder natürlich erst dann, wenn mein Trainingsziel erreicht ist und ich mir nicht dadurch, dass ich jetzt die gesamte Erwartungshaltung, die mein Hund womöglich bis dahin gehegt hat, wieder torpediere, indem ich zu früh das Ersehnte freigebe. Das heißt also, mein Hund sollte wirklich entspannt abwarten können oder bestenfalls sogar da irgendwo liegen und sich die Nägel machen, während ich mit meinem Besuch mich unterhalte, bis ich dann sage, so jetzt komm mal her, zeig mal dein neues Spielzeug oder was weiß ich oder zeig mal, wie hübsch du Männchen machen kannst, wenn Tante Martha zu Besuch ist. Ich finde, das ist so das Kriterium. Und solange diese Frage so drängt, wann darf ich endlich, scheint es vom Gefühl her noch nicht so weit zu sein.
Ja.
Mal so ganz pauschal. Also deshalb keine Bange davor, dann auch Besuch vielleicht zu enttäuschen, sondern eben den Besuch an der Stelle mit ins Boot holen, zu sagen, oh nein, bitte, das geht nicht, kannst du nicht, du darfst ihm auch keinen Ball werfen und du darfst ihn jetzt auch nicht gucken dir an, aus dem Augenwinkel, wenn es nötig ist. Das tut ihm nicht gut. Das wäre, als wenn du meiner anderthalbjährigen Tochter jetzt 5 Kilo Zuckerwatte auf einmal gäbst. Wäre auch nicht schön. Fühlt sich vielleicht für dich in dem Moment gut an, aber macht A, null Sinn, macht B, krank, macht C, meinen ganzen Arbeitseinsatz bis hierher wieder obsolet.
Ich würde sagen, den Weg haben wir einmal durchgearbeitet.
Ja, genau. Ja, und genauso beim
Verabschieden. Ja.
Und, verabschieden genauso. Entweder habe ich den Hund dann auch wieder an der Leine oder er hat es schon gelernt, auf dem Platz zu bleiben. Oder ich kann ihn kurz für diese 5 Minuten, die ich meinen Besuch verabschiede, umarme im Hausflur, leine ich ihn so lange am Sofa an. Oder eben zumindest an einem Möbel, das er dann nicht hinter sich herziehend mit in den Hausflur bringt.
Ich glaube tatsächlich, die größte Herausforderung oft ist das schlechte Gewissen, wenn der Hund nicht dabei sein kann, was du angesprochen hast. Oder diese Überhöhung des Hundes. Ich glaube, auch wenn man das selber dem Besuch vorlebt oder ja über sein Handeln zeigt, dass der Hund hier eben nur der Hund ist und der mit dabei ist und nicht die Hauptrolle spielt, dann kann das auch rüberkommen. Also, dass man auch selber wichtige Themen hat. So. Also,
ja.
Dass man einfach auch selber den Besuch sich selber ernst nimmt, sich selber wichtig findet, den Besuch wichtig findet. Ja. Wenn Freunde kommen und die haben, man hat wichtige Gesprächsthemen, dann ist der Hund auch egal. Also
ja.
Ja, sucht richtig. Euch vorher ein paar Themen heraus für den Familienbesuch. Einfach was Politisches sagen.
Sehr gut.
Stichwort ja, genau. Wärmepumpe, ganz schnell ist der ja. Hund vergessen.
Ja, ja, guter Tipp. Ja, also das ist mal, finde ich, sowieso das, was allen zugrunde liegen sollte, mein eigenes Handeln, meine eigene Einstellung.
Ja.
Sonst brauche ich gar nicht erst anzufangen. Dann gibt es ja aber natürlich immer auch Besucher, Freunde, Familie, die das besser wissen, ne? Die dann immer kommen, ich hatte ja. auch schon mal einen Hund, ich weiß, wie das geht, und da muss man sich dann dagegen durchsetzen, lernen, ne? Den Menschen trotzdem noch lieb behalten, aber eben zu sagen, nee, lass mich das mal bitte so machen, wie ich das gerne möchte.
Ja, das Fiese ist, das trifft einen ja auch immer so sehr in Momenten, wenn man selber unsicher ganz ist oder genau. ganz am Anfang, der Hund ist noch nicht so lange da, man hat noch nicht den Weg im Training gefunden und dann geht es oft ganz tief rein und
ja, genau.
dann gibt es wirklich Kunden, die da ein paar Nächte lang nicht gut schlafen, wenn ja. da ein blöder Kommentar kommt.
Ja. Ja, in der Tat. Ja, nicht schön, dass das wiederum beabsichtigen diese Verwandten oder Freunde mit Sicherheit nicht. Wenn die wüssten, was die damit oft anrichten, würden sie es nie tun. Aber das, ja, mal wieder so fürs eigene Sagen und Handeln ein bisschen mehr Reflexion walten lassen und eben auch mehr Verantwortung dafür übernehmen. Das wäre schön, überhaupt wie immer im Leben. Und das sagst du sehr richtig, dass das immer gerade dann so ins Kontor haut, wenn man verletzbar ist an der Stelle. Ne? Wenn man selber denkt so, oh Gott, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt richtig ist, was ich hier gerade mache. Und bam, dann kommt so ein, ja, so ein Spruch von der Seitenlinie, sodass so wieder alles ins Wanken gerät. Ja.
Und je mehr ihr euren Weg gefunden habt oder im Training versichert seid und wisst, ah ja, das wird schon, desto weniger wird einen auch sowas berühren.
Ja. Das ist ja das Schöne, dass man dann an der Stelle wirklich die Sicherheit erfährt. Ne? Die Sicherheit durch die Erfolge im Training oder auch im Alltag dann, wie der Hund sich zu verhalten gelernt hat und auch überhaupt selbst im Umgang, dass man einfach merkt, nee, ich weiß, glaube ich, was ich mache. Und selbst wenn das vielleicht jetzt gerade komisch aussieht für mein Gegenüber, aber mache ich halt so. Bringt ja auch nochmal was für einen selbst, so dafür einzustehen, was man gerade tut. Und selbst wenn das irgendwie gerade gar nicht so hundertprozentig sinnvoll war, dann eben auch einfach mal sagen zu können, ja und? Und selbst wenn es jetzt komisch aussah oder selbst wenn es jetzt vielleicht gerade nicht richtig war, das habe ich jetzt so gemacht, das Schiff segelt jetzt, fertig. Ja, und dann nicht ja. so zu hadern, nicht so viel zu ja. hadern. Das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte mit meinem umständlichen Satz, ja. Nicht so viel hadern, sondern manche Dinge, die man jetzt gemacht hat, ja, dann war das jetzt vielleicht nicht Gold, aber ist halt so. Und am Ende wird der Kuchen rund und so halt.
Jetzt noch mal eine Frage, bevor wir zu den ZuhörerInnen-Fragen kommen. Dieses leidige Thema Corona, irgendwie ist ja auch schon total weit weg, gedanklich gerückt, Gott sei Dank.
Gott sei Dank.
Aber ich stelle schon fest, dass jetzt die Generation an Hunden viele Hunde sind, die das sehr beeinflusst hat, dass einfach in der Welpenzeit, in der Junghundezeit keine Besuchserfahrungen gemacht worden sind. Wie nimmst du das wahr und wie kann man das vielleicht auch wieder aufarbeiten? Kann man das wieder aufarbeiten? Muss man das wieder aufarbeiten?
Also ob man es muss, das hängt ja immer davon ab, ob man das will und ob man die Notwendigkeit sieht. Also immer Kosten-Nutzen-Rechnung betrachten. Ja, ich habe jetzt im Training Hunde, die sind jetzt 4 Jahre alt, 3 Jahre alt, die während Corona angeschafft wurden und die mit ganz vielen Dingen ja, mehr Probleme haben als eben die Hunde, die davor von Anfang an in die Welpengruppe gehen konnten und entsprechend auch viel Menschenkontakte und auch andere Hundekontakte hatten. Das kann man wieder aufarbeiten, aber es ist natürlich ein viel aufwendigerer Weg, als wenn ich eben diese ersten beiden sensiblen Phasen nutzen konnte. Das ist mit allem so, was ich dem Hund habe beibringen wollen im sozialen Rahmen. Und ja, man kann es bearbeiten, man kann es wieder trainieren, man fängt dann wieder wie bei Null beim Welpen an. Oder eben über die Wege, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, wie man einem Hund beibringt, sich bei Türklingeln oder gar Besuch eintreten zu verhalten hat. Es dauert alles ein bisschen länger, womöglich, und es bedarf mehrerer Wiederholungen. Das ist das einzige Problem. Also es ist mehr Fleißarbeit als eben in der ersten und zweiten sensiblen Phase, wo ich Lernerfolge feiern kann, die wie Konfetti rieseln und nicht jetzt so wirklich wie, weiß ich nicht, was für eine Ernte das ist, die da so selten eingefahren werden kann.
Lass uns zu den HörerInnen-Fragen kommen.
Ja, sehr gerne.
Ist es okay, wenn Hunde nie zum Besuch dürfen?
Grundsätzlich ist das natürlich okay, weil alles, was ich verfüge in dem Moment, ist okay. Und erst recht, wenn das Verhalten meines Hundes induziert, dass das nicht geht, dass er zum Besuch darf, weil er womöglich hochspringt oder an den Beinen leckt oder was auch immer. So alles solche Sachen, die man nicht haben möchte, dann kann er da halt nicht hin. So, und dieses nie oder auch ein immer, das ist für mich dann so ein Hinweis auf, es gibt hier, oder vielleicht nach dem Wunsch, dass es da eine feste Regel gibt oder eine valide Aussage dazu. Und die gibt es so nicht. Grundsätzlich wäre es okay, wenn mein Hund nie zu dem Besuch darf. Also klar, da nimmt er keinen Schaden. Aber die Frage ist ja, warum muss das denn so absolut gehandhabt sein? Oder warum kann ich denn nicht sagen, ich möchte, dass er später mal dahin kann, womöglich. Und dann arbeite ich dahin. Also auf jeden Fall, oder um es kurz zu machen, ja, es wäre okay, wenn er nie zu Besuch dürfte. Würde ihm nichts fehlen, würde ihm nichts schaden.
Der Hund bellt immer bei Umarmung, egal wer sich umarmt.
Ja, süß. Es gibt ja so einige oder gar nicht wenige Typen, ne? Gerne so Hund, Hütehund auch, ne? Immer wenn da so Energie oder ja überhaupt so Interaktionen stattfinden. Gibt es ja so Theorien, ja, das ist jetzt, weil jetzt kommt Schutz- und Verteidigungsverhalten, wird da aktiviert oder einfach nur Mitmachverhalten, weil es eine Spielsituation sein könnte, was auch immer. Ich finde es nicht so klasse, dass wenn ich jemanden umarme, da plötzlich mein 50 Kilo, weiß ich nicht was, Hund dazwischen springt. Das kann man auch sehr einfach beibringen, sich dabei auch ruhig zu verhalten. Wie bei allen anderen Tätigkeiten auch. Woher die Motivation kommt, da immer mitmachen zu wollen, ich denke, es ist aus so einer Aufregung, aus so einer meistens ja auch sogar freudige Stimmung, aber am Ende des Tages brauche ich es nicht.
Ich dachte mir direkt bei der Frage, hey, voll gut, das kann man ja mega leicht trainieren. Also ja viel leichter, ja, jemanden zum Umarmen zu finden, also hoffe ich,
ja,
als Besuch, ja, die immer wieder vorbeikommen.
Klingeln müssen, ja. Naja, wobei auch beim Klingeln kann man ja den Mitbewohner, den man sonst umarmt, immer ums Haus rumschicken und sagen, los, geh mal klingeln. Oder wieder,
ja,
die studentische
Also Hunde sind halt auch wirklich nicht immer die Schlauesten. Man kann es auch teilweise einfach auf dem Handy aufnehmen und über eine Boombox abspielen lassen oder über eine Lautsprecherbox.
Ja.
Und die reagieren genauso.
Ja,
also,
in der Tat. Also die reagieren ja schon darauf, wenn du noch am Anfang des Trainings bist und selber das Hallo sagst. Sind sie ja genauso.
Also meine Hunde reagieren, wenn ich eine Netflix-Serie gucke und derselbe iPhone-Klingelton kommt wie mein Handy. Dann stehen die auch und gucken, ob jemand gleich, also ob gleich was
Nein.
ist.
Nein.
Ja, ja. Also lustig. Der Hütehund. Ja.
Ja.
Da kann man sie schon ein bisschen austricksen mit Technik.
Ja.
Sollte der Hund schnuppern dürfen oder sich am besten gar nicht interessieren?
Ja, sag mal selbst. Und was macht man jetzt mit einem Hund, der sich aber interessiert? Also wenn er sich interessiert, soll er trotzdem nicht schnuppern, wenn das meinen Besuch womöglich stört? Wenn ich finde das auch ehrlich gesagt nicht so angenehm, wenn jemand reinkommt, der womöglich selbst Hunde zu Hause hat und meine Hunde bedrängeln den und schnüffeln den erstmal von oben bis unten ab. Das gehört sich, finde ich, auch nicht so richtig. Also das machen die zwar, aber ich finde das dem Besuch gegenüber auch nicht sehr, wie soll ich sagen, nett. Also der Hund muss nicht schnuppern, auf gar keinen Fall. Es ist wieder ähnlich wie, muss der Hund zum Besuch kommen? Nein, das muss er nicht. Es wird ihm nichts zum glücklichen Leben fehlen, wenn er das an der Stelle nicht darf kontrollieren. Und von daher, wenn er sich trotzdem interessiert, aber wegbleibt, dann ist das in Ordnung. Wenn er sich nicht für meinen Besuch interessiert, dann ist es ja für alle die allerentspannteste Situation.
Ich glaube, dahinter steckt auch noch so ein bisschen dieses, dass der Hund so Kontakt aufbaut, aber Hunde sind halt, also deren Nasen sind so krass. Also die können auch auf mehrere Meter Distanz riechen, was da hormonell bei dem Gegenüber abgeht und wer das ist. Ne? Also dieses Schnuppern.
Und ob dessen noch.
Ja, vielleicht jetzt ein Hund, der schissig ist und dann ein bisschen in die Neugierde geht, dann kann es schon sein, dass man sich da über ein bisschen Neugierdeverhalten freut.
Ja.
Aber auch da aufpassen, das kann dann auch doof sein, wenn man sich dann schnell bewegt und der gerade nah dran ist und der eigentlich schissig ist, das dann kann es auch doof werden. Also es ist nicht pauschal. Ne? Aber da habe ich jetzt so auch so zwei Bilder im Kopf. Dieses, was du erzählt hast, dieses Abschnuppern am Anfang, dieses eher aufdringliche.
Ja, übergriffig.
Und dieses, irgendwann kommt es zu so einem zaghaften Neugierdeverhalten in die Richtung.
Ja. Und auch da wieder, ne, wie tritt der Hund sonst auf? So wie du es gesagt hast, wenn das eher ein Hund ist, der zurückhaltend und eher etwas schüchtern ist, da freue ich mich dann drüber, ganz genau. Und bei dem, der sagt so, hier erstmal Taschenkontrolle und den Besuch quasi einer Leibesvisitation unterzieht, auf gar keinen Fall darf der das.
Ist es wichtig, ob zuerst der Hund oder der Besuch reingeht? Also definiert das jetzt die Rangordnung der beiden oder ob man zusammen ankommt? Das habe ich jetzt voll die Unterstellung gemacht. Ne? Aber also ist es irgendwie relevant für den Hund?
Also in der Einmaligkeit schon mal eher deutlich weniger, ne? Wenn man jetzt mal mit Besuch reingeht. Wenn ich vorgehe, weil ich aufschließe und meinen Besuch mit reinlasse und ich habe meinen Hund an der Leine, dann geht mein Hund mit mir vor dem Besucher aber in die Tür rein. Es wäre traurig, wenn mein Hund aus der Reihenfolge des Eintretens in mein Haus Rückschlüsse ziehen müsste, wie er sich verhalten darf oder was für eine Position im Familienorchester er spielt. Also da setzt man bitte an ganz anderen Situationen an, als so an so etwas Banalem wie durch die Tür gehen. Will sagen, es ist völlig Wumpe, wer zuerst oder wer zuletzt durch die Tür geht. Wenn ich einen Hund habe, der da sehr territorial und sehr selbstbewusst an der Stelle, oder dann ja eben sogar eher weniger selbstbewusst, Wert darauf legt, als erstes durch die Tür zu gehen, da kann ich dran arbeiten und ihm zeigen, Schnuppi, das ist nicht wichtig, ne? Musst nicht als erster durch die Tür gehen. Aber daraus, wer jetzt, wenn wir gemeinsam spazieren gegangen sind und dann befinden, ach komm, kommst du noch mit auf einen Kaffee zu mir, dann ist das völlig egal, ob jetzt mein Besuch zuerst reingeht oder ich noch, weil ich noch draußen bleibe und dem Hund die Füße sauber mache oder ob ich zuerst reingehe, weil ich aufgeschlossen habe oder wie auch immer. Bloß nicht zu viel in solche banalen Alltagssituationen hineininterpretieren, um Gottes Willen. Beim nächsten Mal sieht das wieder anders aus und ist völlig in Ordnung.
Gibt es noch etwas, was dir fehlt in dieser Folge, was wir noch ergänzen sollten?
Also eigentlich nur wieder das, was mir aber insgesamt Miteinander mit unseren Hunden generell fehlt oder auch im Hundetraining. Es sind ja auch wirklich einige Hörerinnenfragen gewesen über solche Dinge, wie macht man das am besten? Wie viel Gedanken sich darüber gemacht werden, wie
darf
man mit dem
man
Hund...
Das?
Darf man das? Darf das der Hund? Soll man das zulassen? Geht das? Dass da so das eigene, die eigenen Wünsche so in den Hintergrund gedrängt werden Manchmal aber auch gibt es auch eine Bequemlichkeit seitens der Hundehalterin, dass die eben, ja, man muss mir ja nur sagen, wie man es am besten handhaben sollte. Würde ich jetzt einfach mal so ganz kackfrech unterstellen. Vielleicht kann ich darüber den einen oder anderen mehr motivieren, sich wieder in diese Verantwortung reinzubegeben. Zu Anfang sich einen Plan zu machen, oder nicht zu Anfang, sich einfach seiner eigenen Bedürfnisse an der Stelle bewusst zu werden und zu sagen, wie möchte ich gerne, dass mein Hund sich benimmt? Und wie möchte ich in der Umwelt auch wahrgenommen werden mit meinem Hund? Und danach möchte ich meinen Hund erziehen. Und deshalb sollte er das können, das darf er nicht, das darf er von mir aus immer, so halt. Und da gibt es kein darf der Hund, sondern mein Hund darf das oder darf das nicht. Oder mein Hund mag das und mag das nicht. Das sollte doch so individuell gehandhabt werden dürfen, wie eben auch jede Beziehung individuell ist, wie jedes Mensch-Hund-Team individuell ist. Und dann wird es wieder leichter, das Ganze, und wird wieder, ja, wie soll ich sagen, natürlicher. Und die Hundehalterinnen werden wieder handlungsfähiger, weil jetzt ist immer so viel Blockade im Kopf. Ja, darf man das jetzt überhaupt machen oder ist so? Und das finde ich so schade. Und das ist eben auch das, was mich bei dem Thema, weshalb mich das Thema gereizt hat, weil es so ein Alltagsthema ist. Und was mich aber wieder genauso wie bei allen möglichen anderen Erziehungsthemen so oftmals schmerzt, dass da dieses natürliche Gefühl so uns abglitscht irgendwie. Ja.
Das hast du schön auf den Punkt gebracht.
Danke. Ja. Ja, ist mir auch so wichtig. Ja.
Dann würde ich sagen, machen wir hier den Punkt. Und wir sehen uns und hören uns hoffentlich bald wieder zu einer weiteren Folge. Es hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir.
Zu Tito, das kann ich nur wieder zurückgeben. Und auf ganz viel Weihnachtsbesuch, würde ich sagen. Das ist nicht wahr.
Genau, okay. Also die Folge wird ein bisschen, wir nehmen kurz vor Weihnachten auf. Die Folge wird nach Weihnachten ausgestrahlt. Das heißt, ihr habt jetzt schon alles geschafft.
Gemanagt.
Ihr könnt euch jetzt auf Ostern vorbereiten.
Richtig.
Mach's gut, Christian.
Ja, fein. Tschüss, Jona. Mach's gut, jawohl. Ciao. Tschüss.
Das war sie, die Folge zum Thema Besuch begrüßen. Wenn ihr uns Feedback zum Podcast schreiben wollt, dann findet ihr uns auf Instagram unter canis_kynos. Und wenn ihr auch mal Fragen zu einer Folge beisteuern wollt, die sammle ich regelmäßig auf meinem Instagram-Account unter Jona und die Hunde, Jona mit I. Wenn ihr mehr zu den Canis-Veranstaltungen und den Ausbildungen wissen wollt, dann schaut gerne vorbei auf canis-kynos.de. Und jetzt wünsche ich euch und euren Hunden eine richtig gute Zeit. Bis dahin, tschüss!